Mir geht's ja öfter so, wenn ich durch Köln laufe, dass ich mir die Straßen, vor allem auch hier rund um den Kölner Dom, in einer anderen Zeit vorstelle. Nehmen wir mal das Mittelalter. Wie war das Leben damals zum Beispiel hier in Köln? Tilman Bendikowski hat sich damit beschäftigt und ein Buch geschrieben, Ein Jahr im Mittelalter. Ja, und damals hätte ich ihn für einige Fragen zu diesem Buch wahrscheinlich einen Boten bis nach Hamburg schicken müssen. Jetzt ist er am Telefon. Hallo.
Hallo, Herr Los, grüße Sie. Wer weiß, ob der Bote durchgekommen wäre.
Ja, genau. Und er hätte wahrscheinlich auch eine ganz schöne Zeit gedauert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da musste er mit dem Pferd lange unterwegs sein, aber er wäre bestimmt angekommen, die sind erfahren gewesen, die Boten der damaligen Zeit.
Ja, im Januar natürlich nicht so gerade angenehm, dann so eine weite Reise hinter sich zu legen. Wie muss man sich denn so die Szenerie damals hier in Köln, vor allem auch so rund um den Kölner Dom vorstellen?
Wir wollen uns aus dem Mittelalter mal irgendeinen Zeitpunkt heraussuchen, weil das sind ja gut 1000 Jahre. Ich habe mich auf das 12. Jahrhundert konzentriert. In Köln, ja, ihr Dom stand zu der Zeit noch nicht. Das müssen Sie bedenken. Der Vorgängerbau war deutlich kleiner. Und wenn Sie durch Köln gehen im 12. Jahrhundert, denken Sie zunächst einmal die Häuser aus Stein weg. Also solche Gebäude sind in der Regel aus Holz. Auch wenn in Köln schon viele steinerne Gebäude stehen. Köln ist damals die größte Stadt im Reich, also gut 40.000 Einwohner. Das ist schon eine Metropole, aber alles ein bisschen schlichter und enger und sehr viel einfacher, gerade im Januar.
Und der Kölner Dom hatte auch noch nicht so die Bedeutung, die er dann bekommen hat?
Also der Dom hat natürlich schon eine Bedeutung, das heißt vor allen Dingen ihr Erzbischof von Köln, der immer wieder in der Reichspolitik eine große Rolle spielt, werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Die Kölner Erzbischöfe sind eine Größe, eine politische und eine theologische Größe im Reich, keine Frage. Aber der alte Dom wird ja irgendwann zu klein, naja, nachdem die Heiligen Drei Könige nach Köln gekommen sind.
Dann war es ja ziemlich kalt. Wie sind die Menschen so durch den Winter gekommen in so einer großen Stadt?
Also der Winter war eine Zeit vor allen Dingen des Überlebens. Wenn ich jetzt vom 12. Jahrhundert mal spreche, wenn wir über das Leben der Menschen nachdenken, müssen wir nachdenken über ihre Möglichkeiten zu überleben. Das beginnt zunächst einmal mit der Ernährung. Also sie müssen Vorräte für den Winter haben. Wenn die Ernte einmal schlecht ausfällt, was auf den Dörfern sagen, kaum was eingelagert wird, das führt in der Regel dazu, dass sofort im Winter gehungert wird. Und auch die Versorgung der Städte mit etwas Verspätung, sagen, wird dann immer enger. Sie müssen erstmal sehen, dass sie überleben. Wenn es kalt wird, brauchen sie natürlich Heizmaterial. Das ist in der Regel Holz. Das lässt sich relativ gut organisieren. Und geheizt wird in den einfachen Häusern übrigens weitgehend noch ohne Schornstein. Es ist zwar warm, aber ziemlich verqualmt in den Häusern.
In Ihrem Buch ist ja so das mittelalterliche Leben in die Monate aufgeteilt. Schauen wir jetzt mal auf den Monat Januar. Da geht es viel um das Leben im Kloster. Wieso waren Klöster gerade in dieser kalten Jahreszeit etwas Besonderes und vielleicht auch besonders wichtig?
Also ich habe mir den Januar ausgesucht, um, wie schon erwähnt, diese Überlebensstrategie in den Blick zu nehmen. Auch Klostergemeinschaften sind Gemeinschaften zum Überleben, Überlebensgemeinschaften. Eine Gemeinschaft sichert sie persönlich ab und ihr Leben wird abgesichert. Und das fand ich bei den Klöstern besonders reizvoll. Die Klöster schaffen Überlebensräume, auch für alle anderen Menschen, die in Not geraten, ist das zunehmend der Fall, dass Klopfen an die Klosterpforte um ein Almosen, um eine Mahlzeit, das ist etwas, was schon im 12. Jahrhundert für die Menschen zunehmend leider zur Normalität wird.
Harte Arbeit gab es aber auch für die Mönche zu tun, oder, im Kloster?
Ja, das Beten und Arbeiten, das ist sozusagen programmatisch vorgegeben, nicht? Die Regeln des heiligen Benedikt. Es wird viel gearbeitet. Einige arbeiten mehr als andere, muss man dazu sagen. Das war damals schon so, nicht? Also die Schriftgelehrten, die können sagen, die Lektüre und das Schreiben als Arbeit einstufen. Es wird viel gebetet und für manche ein bisschen viel. Wir haben in den Quellen immer wieder Fälle, dass einige Mönche dann während der Stundengebete einfach auch einnicken und den Teil des Gebets gar nicht mitmachen, weil sie eingeschlafen sind. Entweder haben sie zu viel gearbeitet oder zu wenig geschlafen, häufig beides.
Das Überleben war aber nicht der einzige Grund, warum Menschen sich einem Kloster, einem Orden angeschlossen haben, oder?
Nein, es gibt so bei den Motiven, einem Kloster beizutreten, eine ganz breite Palette. Also es gibt, wie heute auch sozusagen, die Berufung, also wirklich Menschen, die den Ruf gehört haben und dann sich dem Kloster angeschlossen haben. Es gibt aber auch gerade bei den Frauenklöstern das Unterbringen sozusagen einer Tochter gegen eine gehörige Mitgift. Es gibt die geläuterten Sünder, die sagen, ein Bekehrungserlebnis haben. Und es gibt ganz zum Beispiel, wir wissen, dass in den Klöstern zuweilen schon das hochgeschätzte Weißbrot verspeist wird, was es sonst kaum in den Dörfern und in wenigen Städten gibt. Es gibt Menschen, die sagen, im Kloster, da kann ich leben. Es gibt immer gutes Weißbrot zu essen. Na, da hat er wohl vergessen, dass er dafür auch hart arbeiten muss.
Morgen feiern wir ja das Fest der Heiligen Drei Könige, deren Knochen ja im Kölner Dom begraben sein sollen. Und das erste Kapitel des Buches beschreibt den 23. Juli 1164, einen Tag, der im mittelalterlichen Köln kein gewöhnlicher war, oder, Herr Bendikowski?
Nein, also was heißt gewöhnlich, war in Köln schon, dass immer viel los war auf den Straßen, nicht? Das ist ja nicht unähnlich heute. Aber an diesem Tag tatsächlich kommt was völlig Neues in die Stadt. Es sind die Reliquien der Heiligen Drei Könige, die noch gar nicht so wahnsinnig bekannt und berühmt sind, schon einen gewissen Namen, und die aus einem fernen Land nach Köln kommen und übrigens das Angesicht von Köln völlig verändern werden.
Sie haben ja als Historiker sich ausgehend mit diesem Kapitel der kölschen Geschichte beschäftigt. Diese Reliquien hatten eine lange Reise von Mailand hierher und es war nicht so ganz ungefährlich auch für den Erzbischof, der die hier angeschleppt hat, oder?
Ja, Reinhard von Dassel ist sozusagen selbst daran schuld. Sozusagen, er ist ja nicht nur Erzbischof von Köln, er ist Kanzler des Kaiser Barbarossas, er ist sozusagen eine politische Machtgröße. Und der gute Erzbischof, das unterscheidet ihn neben anderen von ihrem derzeitigen Erzbischof, ist gerade mal wieder auf Kriegszug in Italien unterwegs und hat erfolgreich mit Barbarossa die Stadt Mailand nicht nur besiegt, sondern gründlich geplündert. Und der Kölner Erzbischof bekommt eine reichliche, fette Kriegsbeute. Und zu dieser Beute gehören unter anderem einige Reliquien aus Mailand und eben auch die Gebeine der drei Magier aus dem Morgenland. Das ist das, was er so erbeuten kann. Und dann schickt er seinen Kölnern einen Brief und verspricht ihnen ganz tolle Sachen darin.
Warum wir das gerade erzählen, das haben Sie bestimmt schon erkannt. Morgen feiern wir das Fest der Heiligen Drei Könige. Besonders in Köln hat dieses Fest, ja, genau aus dem Grund, eine besondere Bedeutung. Die Reliquien der drei Weisen aus dem Morgenland sind in diesem Jahr erstmals übrigens die ganze Woche für Besucher im Kölner Dom zu sehen. Woran erkennt man denn noch, dass die drei im Kölner Dom liegen sollen?
Naja, es geht ja um die Auswärtigen, nicht? Also die Kölner wissen ja, wo sie die finden. Aber für diejenigen, die nach Köln kommen, und die können schon bei Weitem sozusagen über dem Kirchenschiff einen Dachreiter erkennen. Und an der Spitze dieses Dachreiters in luftiger Höhe ein vergoldeter Stern. Das ist ungewöhnlich genug. Normalerweise hat man bei den Kirchen an der Stelle ein Kreuz. Aber dieser goldene Stern, ja, das ist der Stern von Bethlehem. Und der steht sozusagen über den Gebeinen der Heiligen Drei Königen von Weitem zu erkennen. Und wenn ich das noch sagen darf, dieser Kölner Dom musste ja auch irgendwann in dieser Größe daher, weil der alte Dom, als die Reliquien kamen, nach einigen Jahrzehnten einfach zu klein wurde, um die Herrscher der Pilger überhaupt zu beherbergen.
Also die Werbung hat tatsächlich gewirkt. Am Ende Ihres Buches, da vergleichen Sie ja das Leben, die Sorgen, den Glauben und die Geschichten von damals mit dem, was wir heute so erleben. Wo sehen Sie da so die Parallelen und größten Unterschiede?
Ja, die großen Unterschiede finden sich im alltäglichen Leben, wenn es um die Bewältigung des Lebens geht. Ich hatte eben schon gesagt, das Leben im 12. Jahrhundert war vor allen Dingen Überleben. Das ist heute für die allermeisten von uns, Gott sei Dank, anders. Aber es verbindet uns mit diesen Menschen vieles, was sozusagen das Leben an sich angeht. Also die Hoffnung und die Wünsche, die Ängste vor Krankheiten sind die, die wir heute noch haben. Die Angst vor dem Tod oder die Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das beseelt die Menschen im 12. Jahrhundert genauso wie uns heute auch noch. Auch wenn sie so wollen, die Angst vor wilden Tieren, die Angst vor dem dunklen Wald, all das sind sozusagen Emotionen, Gefühle, anthropologische Grundkonstanten würde man das nennen. Also vieles ist uns wirklich noch vertraut. Wir sind diesen mittelalterlichen Menschen in vielem noch ähnlich. Oder lassen Sie es andersrum sagen, dieses Mittelalter gehört immer noch so zu unserem kulturellen Erbe und prägt immer noch einen Teil unserer Mentalität. Und deshalb ist es gut, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen.
Wenn Sie mal so einen Tag im Januar im mittelalterlichen Köln verbringen könnten, welchen Satz würden Sie den Menschen mit auf den Weg geben von damals?
Ich würde Ihnen mitgeben, ich wünsche euch, dass genug Vorräte eingelagert worden sind, damit ihr den Februar und dann den März noch gut erlebt und dann wird es wieder warm und dann wird es wieder schön und dann wird das Leben wieder leichter.
Tilman Bendikowski hat das Buch geschrieben, Ein Jahr im Mittelalter, darin viele spannende Geschichten, wie das Leben damals so war, Essen und Feiern, Reisen und Kämpfen, Herrschen und Strafen, Glauben und Lieben. Wir haben mit ihm besonders auf den Januar und die kalte Jahreszeit geschaut, aber natürlich auch auf die Bedeutung der heiligen drei Könige. Und wenn Sie die Gebeine der drei anschauen wollen, dann können Sie das noch bis nächsten Sonntag tun. Ganz lieben Dank, Herr Bendikowski, und einen schönen Sonntag wünsche ich.
Ihnen auch, hallo.
Bis bald. Kommen Sie gut durch den Winter.
Dankeschön.